Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir beginnen diese Sendung mit einer traurigen Nachricht, die seit gestern die deutsche Filmszene beschäftigt. Im Alter von 85 Jahren ist Regisseur Michael Verhoeven gestorben.
Vorsicht, ich habe keine Botschaft. Naja, ich glaube, dass man ja ein Leben lang an seiner Jugend weiterdenkt und weiterarbeitet. Und dass man und in meiner Jugend hat es eine große Rolle gespielt durch das, was ich als politische Gegenwart erfahren habe. Wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Wie viel verdrängen wir und wie viel lassen wir zu, dass man darüber redet?
Verhoeven studierte erst Medizin in seinem Leben und arbeitete sogar 7 Jahre als Arzt an Münchner Universitätskliniken, bis er dann als Schauspieler und Regisseur den deutschen Film in den 1960er und 70er Jahren geprägt hat. Vor allem auch mit provozierenden Filmen wie dem Vietnamfilm Okay.
Dieser Film spielt in Vietnam. Die Geschichte hat sich in Wirklichkeit zugetragen.
1966. Am Rande des Krieges. Unerheblich.
Im Bong Song-Tal. Wir wissen nicht genau, wo das ist.
Vietnam ist weit.
Unser Film spielt in Deutschland. Das ist näher.
Wir haben die Szenen auf Bayerisch nachgestellt.
Ein bayerisches Vietnamspiel. Das ist was fürs Herz.
Bayern ist schön. Unser Vietnam wird Ihnen gefallen.
Und auch sein Spielfilm Die Weiße Rose, der 1982 in die deutschen Kinos kam, geriet in die Schlagzeilen.
Alle, die gegen die Nazis sind, müssen jetzt zusammenarbeiten.
Und vor allem Kontakte zu anderen Widerstandskreisen. Auch zu den Kirchen. Alten Sozialdemokraten, Kommunisten.
Nein! Ich lehne jede Zusammenarbeit mit Bolschewisten ab!
Immer wieder schien Verhoeven, der mit Senta Berger verheiratet war, den Finger in die Wunde der alten Bundesrepublik zu legen. Wie ihm das gelang und was diese Skandale in Deutschland ausgelöst haben, darüber konnte ich vor der Sendung mit Filmhistoriker Andreas Kötzing sprechen. Verhoeven war ja Jahrgang 1938. Welche Rolle spielt denn seine Biografie dann später für seine Werke?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, denn er ist ja in einer klassischen Schauspielerfamilie groß geworden. Also sein Vater Paul Verhoeven war selber Theater, Schauspieler, Theaterregisseur und so ein bisschen denkt man dann, es würde ihm ja in die Wiege gelegt werden. Und tatsächlich hat er ja auch sehr jung schon angefangen, selber als Schauspieler zu arbeiten. Allerdings gar nicht so sehr, weil er das als bestimmtes Ziel verfolgt hat, sondern um sich tatsächlich sein Medizinstudium zu finanzieren. Also er hatte eigentlich eine ganz andere Karriere angestrebt, hat ja auch lange Zeit dann tatsächlich als Arzt gearbeitet, als er mit Senta Berger, seiner Ehefrau, dann in die USA gegangen ist und ist dann eigentlich erst über Umwege wieder zurückgekommen zum Film als Schauspieler und dann auch als Regisseur. Aber wir kennen ihn natürlich heute vor allem als politischen Regisseur, der sehr, sehr stark sich immer wieder mit historischen Themen auseinandergesetzt hat. Insofern ist das schon eine spannende Frage, wo das eigentlich biografisch herkommt, wie stark das geprägt war. Und ich glaube natürlich, dass vor allem diese Zäsur, diese Erfahrung 1970 mit so einem kleinen Film wie Okay dann so einen großen Skandal ausgelöst zu haben, dass das ihn natürlich auch langfristig als Filmemacher geprägt hat.
Ja, das ist ja interessant. Er beginnt ja zunächst mit Komödien und dann dreht er diesen Film Okay, ein, wenn man sich das heute ansieht, interessantes Experiment mit bayerischen Schauspielern, die Kriegsverbrechen der Amerikaner in Vietnam nachzustellen. Aber wieso konnte so ein Film 1970 zum Abbruch der ganzen Berlinale führen?
Ja, vielleicht war es weniger der Film als die gesellschaftlichen Umstände, weil ich bin mir gar nicht so sicher, der Film an sich, der hat damals gar nicht diesen Skandal ausgelöst. Die beiden Vorführungen, die es auf der Berlinale gab, da gab es Applaus, es gab vereinzelt Buhrufe, aber auf gar keinen Fall diese ganz krassen Reaktionen, die es dann im Nachhinein gegeben hat. Das war tatsächlich die Jury. Das war George Stevens, der Juryvorsitzende, sehr konservativer Regisseur aus den USA, der sich brüskiert gefühlt hat durch diesen Film, der ihn als antiamerikanisch wahrgenommen hat und der darauf gedrängt hat, dass der Film verschwindet aus dem Wettbewerb und der Teile der Jury davon überzeugen konnte, dort mitzumachen. Und das Festival ist nicht dagegen vorgegangen. Und dann ging das alles los mit dem Rücktritt von verschiedenen Filmemachern, die ihre Filme zurückgezogen haben, dann die Jury, die zurücktreten musste, das Festival, das es nicht gelöst bekam, der Wettbewerb, der abgebrochen wurde. Ich glaube, Michael Verhoeven stand so ein bisschen daneben, wusste gar nicht so richtig, was da passiert, musste eher sich darum bemühen, dass da sein eigener Ruf gewahrt bleibt. Aber der Film, das ist das Tragische, der ist so ein bisschen dahinter verschwunden. Ich finde ihn nämlich auch tatsächlich sehr interessant und sehr spannend, was er da gemacht hat. Und es war ja eigentlich auch gar kein anti-amerikanischer Film, sondern es war eigentlich ja eher ein Film, der anklagen wollte, wie sehr die Gesellschaft sich mittlerweile daran gewöhnt hat, an diese Verbrechen aus Vietnam. Er hat sich das ja nicht nicht ausgedacht, das ist ja ein realer Fall, den er dort zeigt und damit natürlich eigentlich auch eher eine Anklage gegen die deutsche Provinz, gegen die deutsche Kleinbürgerlichkeit gewesen, indem er das alles dann in diese bayerische Region verlegt hat. Es ist sehr schade, dass man den Film eigentlich seitdem auch kaum noch sehen konnte. Es gibt ihn zwar auf DVD, aber er ist lange nicht öffentlich gezeigt worden. Wäre ja eigentlich ganz spannend jetzt im Kontext auch des Todes des Regisseurs, dass die ARD oder irgendein anderer Sender ihn vielleicht nochmal wieder zeigt.
Das mit den Skandalen, darauf konnte sich ja irgendwie Verhoeven später fast schon spezialisieren. 82 dreht er den Film Die Weiße Rose. Und auch das wieder ein Film, der weniger aufgrund des Films dann später diskutiert worden ist, sondern wegen des Abspanns.
Ja, sowohl als auch. Also der Film war, glaube ich, schon tatsächlich sehr wichtig, um das Renommee dieser Widerstandsgruppe öffentlich darzustellen, zu zeigen. Aber dann gab es eben diese Bemerkung im Abspann des Films, dass diese Todesurteile bis zum damaligen Zeitpunkt, die gegen Hans und Sophie Scholl, Christoph Probst und die anderen aus der Weißen Rose verhängt worden sind, gar nicht aufgelöst wurden, nie zurückgenommen worden sind. Und das war wahr, ne? Also es war auch, das war kein wirklich provozierter Skandal, sondern er hat einfach nur eine Tatsache ausgesprochen, was dann dazu geführt hat, dass zum Beispiel das Auswärtige Amt versucht hat, die Verbreitung des Films einzuschränken im Ausland. Aber tatsächlich hat er mit solchen Filmen auch immer wieder Anlass für gesellschaftliche Debatten geboten. In dem konkreten Fall hat der Bundestag sich dann mit dieser Frage befasst. Und langfristig hat es dann eben auch dazu geführt, dass diese Todesurteile aufgehoben wurden, auch wenn das erst 1998 dann mit einem neuen Gesetz passiert ist.
Nicht wenige schreiben jetzt ihren Nachrufen, dass mit Michael Verhoeven eine Art politisches Gewissen der alten Bundesrepublik verstorben ist. Können wir denn von ihm als explizit politischen Regisseur sprechen?
Auf jeden Fall. Wobei wir natürlich schauen müssen, was ist das jetzt, ein politischer Regisseur? Ich würde tatsächlich sagen, so wie er jetzt manchmal dargestellt wird, er hätte so diese Skandale gesucht oder so. Das war er eigentlich gar nicht. Er ist ja eigentlich ein sehr ruhiger, zurückgenommener Regisseur gewesen, der gar nicht immer so stark in die Öffentlichkeit gedrängt ist. Aber er war eben sehr gesellschaftlich engagiert. Er wollte etwas bewegen mit seinen Film. Und gerade dieses NS-Thema, das hat ihn ja auch nicht losgelassen im Verlauf seiner Karriere. 1993, da hatte er vielleicht seinen größten internationalen Erfolg mit Das schreckliche Mädchen, der sogar für einen Oscar nominiert wurde. Auch da ging es wieder um die Verdrängung von der NS-Vergangenheit in der bayerischen Provinz, erzählt aus der Perspektive einer jungen Frau, die dort anfängt, in einem fiktiven Dorf den Spuren der NS-Vergangenheit nachzuspüren. Auch das übrigens ein sehr experimenteller Film, der nicht so geradlinig Geschichte erzählt, sondern auch auf der visuellen und auf der sprachlichen Ebene immer wieder das aufgebrochen hat, mit Ironie, mit dem Durchbrechen der vierten Wand, das Publikum, das direkt angesprochen wurde. Also da sieht man auch tatsächlich, dass er ein Filmemacher war, der immer wieder auch nach neuen erzählerischen Möglichkeiten gesucht hat und dabei immer wieder auf gesellschaftlich relevante Fragen angestoßen hat.
Und das ging ja auch noch weiter bis in die 2000er Jahre, nicht wahr? In Enthüllung einer Ehe, da ging es um Transgeschlechtlichkeit, ein Thema, das bis dahin auf so einem populären Level filmisch in Deutschland kaum erzählt worden ist. Also vielleicht doch ein Regisseur, der gesellschaftliche Tabus ganz offen angesprochen hat.
Auf jeden Fall in dem Punkt seiner Zeit ein Stück weit voraussah. Wobei Enthüllung einer Ehe ist einer dieser Verhoeven-Filme, die ich noch nie gesehen habe. Den kennt man immer aus der Literatur, aber es ist ein Fernsehfilm, der seitdem, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob er in der ARD mal wiederholt wurde. Ich wäre auch da unglaublich neugierig, ihn mal nachzuholen und tatsächlich zu schauen, wie er das damals gemacht hat. Man liest, dass das sehr empathisch war, dieses Thema der Transgeschlechtlichkeit, das er dort aufgegriffen hat. Aber das stimmt. Er ist da schon immer sehr nah am Zeitgeist gewesen. Zuletzt auch Willkommen bei den Hartmanns, ein Film, bei dem er nicht mehr Regie geführt hat, sondern sein Sohn Simon, aber er hat ihn produziert, denn da ging es ja um diese ganze Flüchtlings-Migrationsdebatte. Also ich glaube, dass er tatsächlich, auch wenn er jetzt noch weiter hätte Filme machen können, dass ihm das schon immer sehr wichtig gewesen wäre, diese Punkte anzugreifen und zu sagen, da ist etwas, was in der Gesellschaft bewegt werden muss und auch das Medium Film eben ganz gezielt dafür einzusetzen, solche Debatten immer wieder anzuregen.
Filmhistoriker Andreas Kötzing sprach mit mir über Werk und Wirkung der Filme von Michael Verhoeven. Im Alter von 85 Jahren ist der Regisseur letzte Woche verstorben. Vielen Dank für die Zeit.
Sehr gern.
Bald ist ja wieder Sommer und dann haben wir es immer mal wieder mit solchen Nachrichten zu tun.
Wieder hat er zugeschlagen, diesmal unter der Zugspitze. 4 Schafe gerissen, 2 schwer verletzt. Und als sie heute Morgen entdeckt wurden, war der Braunbär schon wieder weg. Grund für ein Krisentreffen heute im bayerischen Umweltministerium. Die Fachleute gehen nämlich davon aus...
Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem Normalsichtverhaltenbär, dem Schadbär und dem Problembär.
Dann ist nämlich wieder Problembärzeit und für mich immer wieder ein gutes Zeichen, dass das Sommerloch ansteht. Aber, und deshalb liebe ich das dokumentarische Kino, hinter diesen Schlagzeilen steckt dann doch ein größeres Problem und damit auch eine sehr aktuelle Geschichte. Eine Geschichte von Mensch und Natur, von Grenzen und auch von politischem Versagen.
Also es war klar, dass ein politischer Handlungsdruck aufgebaut wurde und es wird wohl irgendwas passieren.
Der Dokumentarfilm Gefährlich nah, wenn Bären töten, erzählt zunächst von einem tödlichen Unfall eines Joggers, der Opfer einer Bärenattacke im italienischen Trentino geworden ist. Regisseur Andreas Pichler nimmt diesen Fall, um dann davon zu erzählen, wie man vor 25 Jahren probiert hat, die Braunbären in den Alpen anzusiedeln und wie diese Aktion aus dem Ruder gelaufen ist. Problembären wie Bruno, Gaia oder Jurka sind mehr als nur eine Mediengeschichte. Ich konnte mit Regisseur Andreas Pichler über seinen Film sprechen und wollte erst wissen, wie denn seine Erfahrung mit diesen Bären aussieht.
Ich lebe ja in Südtirol, das ist gleich um die Ecke von dem Bärengebiet von Trentino. Und einige Jahre zuvor ist tatsächlich ein Bär direkt auf der Schnellstraße vor dem Ort, in dem ich lebe. Das ist im Tal unten, nicht oben in den Bergen. Da ist ein Bär überfahren worden, also direkt mehr oder weniger vor meiner Haustür, wenn man so will. Und das war so der erste Anfang. Und später gab es dann in der Tat eine Geschichte, die eigentlich der Auslöser war für den Film, schon vor 4 Jahren. Da gab es einen Bär, der in Hütten rein ist und auch viele Tiere gerissen hat, allerdings nie dem Menschen was getan hat. Und der wurde so zum Nationalhelden hier in Italien, weil der zweimal abgehauen ist aus dem Gehege, in dem man ihn reingesperrt hat. Das war Papillon, M49. Und eigentlich war das mein Film. Und dann ist leider dieser Tod passiert, der Mensch, der junge Jogger gestorben. Und dann hat sich natürlich die Dramaturgie des Films nochmal radikal verändert.
Ja, das finde ich ja interessant, weil diese Problembären bei uns in den deutschen Medien meist so eine Sommerlochgeschichten sind, hat man immer das Gefühl, weil dann kommt manchmal so ein Bär über die Alpen nach Deutschland und es ist gerade nichts los und die Medien stürzen sich drauf. Was wir ja lernen in Ihrem Film ist, das ist nicht nur im Trentino, aber vor allem dort ein reales Problem mit den Menschen. Das begann vor 25 Jahren, als die Bären im Trentino wieder rückangesiedelt worden sind von Menschen und das ist außer Kontrolle geraten.
Ja, kann man so sagen. Also es gab da noch ein paar ganz wenige Bären. Das waren wirklich die letzten Braunbären in den Alpen, jetzt abgesehen von Slowenien. Aber die waren kurz vorm Aussterben und das war wirklich ein großes Projekt. Das war auch von der EU mitfinanziert und von allen möglichen Gremien musste das abgebunken werden. Es ist nicht so, dass da ein paar Leute einfach so mal die Idee hatten, ein paar Bären auszusetzen. Das war wirklich ein großes Ding. Da hat man 10 Bären aus Slowenien im Trentino, da in dem Gebiet, in dem es noch diese letzten Bären gab, ausgesetzt. Und ja, der Film erzählt so ein bisschen auch, wie das passieren konnte, dass so ein Projekt außer Kontrolle gerät.
Dieser tote Jogger Andrea Papi, das war ein 26-Jähriger, der joggen gegangen ist und nicht mehr wiedergekommen ist. Und das ist so das emotionale Zentrum des Films, vor allem die Gespräche mit seinen Eltern. Diese Eltern haben ja eine sehr harte Haltung, nicht wahr? Also dieser Tod hat sie derartig getroffen, dass sie mit der Situation ganz anders umgehen. War es für sie dann auch klar, dass diese Interviews mit den Eltern, die anders sind als die anderen Interviews in ihrem Film, hatte ich das Gefühl, nicht nur Trauerkreisen, sondern auch zeigen, wann die Grenze letztendlich überschritten worden ist und dass dieses ganze Projekt wirklich außer Kontrolle geraten ist?
Ja, also ich habe natürlich lange damit gehadert, soll ich sie mit reinnehmen, filmen die Eltern, weil die natürlich eine unheimliche Wut und einen Groll auch haben und noch auch in der Trauer steckten. Ich bin ja als Dokumentarfilmer nicht einer, der jetzt unbedingt dorthin läuft, wo es gerade brennt, sondern eher dann schaut, was von der Asche noch übrig ist, so nach ein paar Jahren normalerweise. Und irgendwann war bei mir aber klar, die müssen ihre Position erzählen, auch weil um sie herum wirklich so zivilgesellschaftlich auch eine ganze Bewegung entstanden ist von Bürgern aus dem Tal, aus den Dörfern, die plötzlich in Erscheinung getreten sind und sagen, okay, wir wollen eigentlich gar keine Bären hier und keiner hat uns wirklich gefragt. Also da kommt ganz viel zusammen. Dieser Tod hat wahnsinnig viel ausgelöst, sozusagen von diesen Konflikten, die schon da waren. Deswegen fand ich es ja spannend, da einen Film drüber zu machen. Und das ist regelrecht explodiert. Und natürlich sind die Eltern, haben sie eine spezielle Position, weil, ich meine, sie haben ihren Sohn verloren und so ein Verlust, der wird immer eine Verletzung, eine Tiefe hinterlassen. Aber gleichzeitig bringen sie durchaus auch auf den Punkt, was dort so allgemein in der Bevölkerung vor sich geht.
Ja, der Film zeigt ja auch, wie politisiert das Ganze ist. Und man fragt sich, das ist ja häufiger bei so lokalen Geschichten, vor allem in Italien, aber nicht nur, die Frage, wann so politische Korruption und politischer Populismus dann angreifen und die Sache für sich arbeiten lassen. Ist das wieder so ein Fall, wo die Lage eskaliert, auch weil es politisches Versagen ist? Oder wie sieht das mit der Verantwortung der Lokalpolitik im Trentino zum Beispiel aus?
Ja, sonst erzählt der Film ja ganz viel über die Ranger, über die, also die Förster, die da zuständig sind für die Bären, aber natürlich auch das managen sollen, dieses Zusammenleben, die aber auch nur bis zu einem gewissen Grad entscheiden können. Also letztendlich wird das von der Politik bestimmt. Und es ist in der wirklich so, dass das wieder mal so ein klassischer Fall ist, dass die Politik das nicht wirklich ernst genommen hat oder bewusst auch jahrelang runtergespielt hat, was da so abging, dass die Bären immer näher gekommen sind, dass die Bären wahnsinnig schnell gewachsen sind. Also das ist Ironie, wenn man so will, die Bären haben sich da so wohl gefühlt in der Gegend, dass sie viel schneller gewachsen sind, als alle Experten prognostiziert haben. Dass da eine Situation entstanden ist, die für die Leute, die dort in diesen Dörfern leben, wirklich schwierig geworden ist. Also es wurde einfach runtergespielt und klein gemacht, das ganze Thema. Und jetzt ist es explodiert.
Irgendwann stellt man sich die Frage, ob man statt Problem Bären lieber von Problem Menschen sprechen sollte, oder?
Ja, klar. Das sagt ja einer der Ranger auch sehr schön. Problem Bären ist nicht so, dass die ein Problem haben, sondern wir haben ein Problem mit dem Verhalten dieser Bären. Aber natürlich, letztendlich ist es eine Managementfrage und die Alpen sind nicht mehr die totale Wildnis, sondern das ist ja stark von Menschen geprägte Landschaften, im Trentino genauso wie in Bayern, wenn man so will. Und insofern braucht es da einfach ein Management. Es muss ganz klar sein, wenn bestimmte Grenzen überschritten werden von bestimmten Tieren, dann müssen die entnommen werden, auch wenn das schwierig ist, auch wenn das natürlich für viele Leute problematisch ist, moralisch und wie auch immer. Aber sonst geht's einfach nicht. Sonst, glaube ich, haben Bären da nichts mehr zu suchen, wenn man so will. Also wenn man nicht imstande ist, das wirklich knallhart zu managen.
Und die traurige Erkenntnis des Films ist ja, dass die das managen sollen, die werden zur Zielscheibe von Hass und Anfeindung, nicht wahr? Es sind ja die diese Bürgerforen veranstalten. Die werden von den Bauern und von denen, die abhängig sind, vom Tourismus angegriffen. Auf der anderen Seite ist es die Politik. Hier steckt ja irgendwie auch eine moderne Geschichte drin. Also wenn ich mich auch an die Pandemie erinnere, wenn wir Experten zuhören, die stehen plötzlich in einer Kritik und werden ja nicht nur verbal angegriffen, sondern es gibt Drohungen im Internet. Das erzählen ja ihre Protagonistinnen sehr stark.
Ja, genau. Es ist in dem Sinne ganz eine moderne Geschichte, weil es eben so einen politischen Eskalationsprozess erzählt, der typisch ist für unsere Zeit, wo dann sozusagen die verschiedenen Interessensgruppen in ihren Bubbles sind und sich gegenseitig hochspielen. Und in dem Fall ist es tragisch so, dass im Prinzip alle die Verlierer sind. Also die Ranger, die eigentlich mit guten Vorsätzen und Enthusiasmus natürlich diese Bären da halten wollten. Die Einheimischen, weil sie auf einmal wirklich teilweise Angst haben, in ihre eigenen Wälder zu gehen. Letztendlich die Bären natürlich auch, weil am Ende zahlen die auch drauf, vor allem wenn sie dann als Folge eines nicht wirklich durchgeführten Management dann sozusagen gewildert werden und teilweise auf brutale Art und Weise auch getötet werden oder worden sind jetzt. Also die Unfähigkeit der Politik, so ein schwieriges Thema, was wahnsinnige Emotionen auslöst, das ist beeindruckend, dass dieses Thema immer wahnsinnige Emotionen auslöst, in die Hand zu nehmen und wirklich zu managen, das erzählt im Prinzip der Film.
Ich wollte mal über die Bilder sprechen, weil Sie haben ja auch Bilder der Bären, nicht wahr? Das sind Archivaufnahmen, das sind Videos, die kursieren. Und was ich gelernt habe, glaube ich, durch den Film, ist, dass Sie es ja schaffen, diese Bären zum einen nicht zu romantisieren, was bei Dokumentationen aus der Natur häufig passiert mit Musik. Da gibt es ja unterschiedliche Mittel, ach, die süßen Bären in ihrer natürlichen Umgebung. Sie machen daraus aber auch keine Horrorshow. Ich hatte das Gefühl, Sie nehmen diese Bären eben ernst einfach. Wie sind Sie da vorgegangen? Also Sie sind ja auch jetzt nicht mit der Kamera selber unterwegs gewesen, um diese Bären einzufangen.
Ja, also ich selber war nicht so unterwegs. Also es gab schon ein paar Momente, wo ich selber Bären gefilmt habe. Aber ich hatte schon ein Team, also zwei Leute, die sozusagen als Wildlife-Photographer unterwegs waren und ganz bewusst in der Region die Bären gefilmt haben. Dabei ist wahnsinnig tolles Material zum Teil rausgekommen. Das ist natürlich jetzt nicht, eben wie Sie sagen, nicht so klassische BBC-Naturdoku-mäßig, aber trotzdem, glaube ich, ziemlich intensiv. Und mir war es total wichtig, dass diese Bären eigentlich auch zu Protagonisten des Films werden. Und das Spannende ist, Man kann die ganz schnell als total süß und verniedlichen. Man kann die ganz schnell als Horrortiere darstellen. Und diese Ambivalenz, die wollte ich einfach behalten im Film. Und insofern war es mir ganz wichtig, da auch tolle Bilder zu haben.
Habe ich das eigentlich richtig verstanden, dass diese Problembären, über die wir in den letzten Jahren berichtet haben, also Bruno oder Gaia, dass die letztendlich alle von der gleichen Mutter abstammen, dass wir es hier quasi mit einer Problembär-Familie zu tun haben?
Ja, das stimmt tatsächlich. Also es gab natürlich im Trentino noch unzählige andere Problembären. Das war eigentlich für alle auch ein bisschen überraschend, als rauskam, dass diese JJ4 oder Gaia, wie sie in Deutschland genannt wird, also die den Jogger getötet hat, ist die Schwester, wirklich die Schwester von Bruno ist. Und die beide hatten eine Mutter, die heißt Jurka, die eine der ersten Bärinnen war, sozusagen, die angesiedelt wurde und die erste Problembärin auch tatsächlich war. Und die auf jeden Fall auf Bruno und auch auf die Brüder von Bruno, weil es gibt noch andere Geschichten. Ein anderer Bruder, der ist in der Schweiz dann abgeschossen worden, weil er auch Probleme gemacht hat. Die hat die sicher angelernt, sozusagen sich menschlichen Menschen zu nähern, Hühner zu töten, Schafe und so weiter und so fort. Das Interessante ist, dass die Gaia, also JJ4, eigentlich bis vor ein paar Jahren unauffällig war. Die war anders als Bruno nicht eine, die Schafe oder Tiere gerissen hat und sich eigentlich auch nicht Menschen genähert hat. Die hat nur, das gibt's jetzt nicht wirklich eine klare Erklärung, einfach eine wahnsinnige Schutzinstinkt gegenüber den Jungen entwickelt und hat, das ist das Tragische von der ganzen Geschichte, die hat schon vor 3 Jahren eigentlich 2 Wanderer angegriffen, ziemlich heftig und sollte da eigentlich schon entnommen werden. Warum sie jetzt diesen extremen Schutzmechanismus entwickelt hat, das ist generell so, dass Muttertiere bei den Bären sozusagen eigentlich am gefährlichsten sind. Gefährlicher als irgendwelche großen, kolossigen Männchen. Es gibt auch Spekulationen, dass die Population so dicht geworden ist und die Muttertiere haben eine wahnsinnige Angst eigentlich vor den anderen Männchen, weil die teilweise ihre Jungen killen, dass das vielleicht einer der Gründe sind, wieso die aggressiver geworden sind.
Es wird ja auch darüber diskutiert, dass die Trentiner oder einige zur Selbstjustiz greifen, dann kommen wir ja schon so in die Sphären eines amerikanischen Westerns. Aber die Frage der Tötungen, die kulminiert in einer Aussage eines deutschen Rangers, die mir keine Ruhe lässt, ehrlich gesagt. Der beschreibt nämlich, ich glaube, die Jurka ist dann eingezäunt in Bayern und er beschreibt, wie er diesen Bären oder die Bären dann beobachtet mit ihrem Freiheitsdrang, wie sie alles macht, um da auszubrechen. Dann äußert er diesen Gedanken, dass es vielleicht besser wäre, sie zu erschießen, statt sie einzuzäunen oder einzudämmen oder wegzunehmen. Ich glaube, das können Bärenfreunde genauso wie die harten Verfechter der Erschießung nicht wirklich nachvollziehen, was dieser Mann da äußert.
Ja, das war mir total wichtig, das reinzubringen. Und das ist also wirklich sehr speziell. Im Schwarzwald in Baden-Württemberg, da ist ein großes relativ großes Gehege von Naturschutz, also einer Tierschutzorganisation, die dort Bären und Wölfe aufnehmen. Die meisten Bären und Wölfe, die dort aufnehmen, kommen aus desaströsen Haltungen, meistens Zirkus und so weiter und so fort. Die retten praktisch diese Tiere und geben ihnen eine Möglichkeit, da in diesem Park besser zu leben. Und die haben damals Jurka, also die Mutter allen Übels, die Mutter von Bruno und von Gaia, aufgenommen 2010, weil sie dachten, ja, die muss weg vom Territorium, weil sie eben ein sogenannter Problembär war und haben die aufgenommen und mussten dann selber als Tierschützer feststellen, ein Wildtier in Gefangenschaft wird immer leiden. Das wird immer eine gewisse Qual sein und haben dann sozusagen im Laufe der Jahre unter Beobachtungen dieses Tieres einfach feststellen müssen, dass es eigentlich wahrscheinlich auch von einem Tierschutzstandpunkt aus besser ist, ein Tier zu töten, als es einzusperren irgendwo.
Und ich glaube, das Problem nennt auch einer ihrer Protagonisten sehr lakonisch, der Mensch müsse sich einfach mal zurücknehmen. Aber wie realistisch ist das Ihrer Meinung nach, nachdem Sie jetzt wirklich alle Seiten gehört haben und sich da wirklich sehr vertieft haben?
Ja, ich meine, es ist ja tatsächlich schon so, dass der Mensch sich in gewisser Weise schon zurückgenommen hat. Also die Tatsache, dass auch Wölfe und so weiter wieder mehr bei uns leben, ist auch ein Zeichen dafür, dass der ländliche Raum, also vor allem dieser extreme ländliche Raum in den Bergen, wird ja auch weniger genutzt. Also gerade im Trentino gibt es weniger Bauern als vor 50 oder 100 Jahren. Okay, es gibt dafür Skipisten und Wanderwege und so weiter und so fort, aber die landwirtschaftliche Nutzung ist eindeutig zurückgegangen und daher gibt es auch mehr sozusagen Territorien für diese Tiere. Dass man sagt, okay, bestimmte Täler sind einfach zu für Menschen, ist durchaus eine Option. Also finde ich überlegenswert, warum nicht, dass man sozusagen so Stücke von Wildnis auch in den Alpen erhält. Ob das dann am Ende mit den Bären wirklich funktioniert, wie ich ja schon vorher sagte, dass die Bären dann auch sehr opportunistisch sind, die müssen einfach wahnsinnig viel fressen, vor allem im Herbst, dass die dann auch die menschliche Nähe suchen, weil sie dort Nahrung finden, das ist natürlich eine andere Sache. Und da wird es wahrscheinlich auch nicht nutzen, denen da ein ganzes Tal zu überlassen.
Regisseur Andreas Pichler, sein Film Ganz nah, wenn Bären töten, ist zu sehen ab dem 2. Mai auf dem Streamingdienst Sky. Und an diesem Tag auch auf dem Dogfest München, dann in Anwesenheit des Regisseurs. Im Juni ist eine Ausstrahlung in der ARD geplant. Nächste Woche beginnen sie, die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, und begehen dieses Jahr 70. Jubiläum. Ja, für das älteste Kurzfilmfestival der Welt ein Grund zu feiern, aber die diesjährige Ausgabe wird überschattet von Boykottaufrufen, nachdem ein Facebook-Post von Festivalleiter Lars-Henrik Gass letzten November für Unmut bei Regisseurinnen und Regisseuren gesorgt hat. Das Festival steht damit im Sturm der aktuellen politischen Auseinandersetzung um Nahost. Aber damit bewegt sich das Festival ja eigentlich an einer langen Traditionslinie. Bevor ich mit dem Leiter des Festivals über die aktuellen politischen Umstände dieser Ausgabe spreche, fasst Christian Bernd für uns die bewegende Geschichte der Kurzfilmtage Oberhausen zusammen und blickt auch auf die Highlights des aktuellen Programms.
Als 1954 die ersten Kurzfilmtage in Oberhausen starten, heißen sie noch Westdeutsche Kulturfilmtage. Der damalige Direktor der Oberhausener Volkshochschule und Filmreferent des Volkshochschulverbandes Hilmar Hoffmann entwickelt die Idee für das Festival. Das steht zunächst ganz in der Tradition der Volksbildung. Es gibt Lehrfilme wie Kleine Laus ganz groß über Schädlingsbekämpfung.
Blattläuse. Wo sie sich auch breit machen, da leiden die Pflanzen.
Dass der Regisseur des Films in der NS-Zeit an Propagandafilmen wie dem antisemitischen Hetzfilm Der ewige Jude mitgearbeitet hatte, stört nicht. 1959 wird das Festival in Kurzfilmtage umbenannt und öffnet sich künstlerischen und experimentellen Formen. Die Kurzfilmtage bekommen ein Motto: Wege zum Nachbarn. Das sorgt für Zündstoff, so Hoffmann Anfang der 60er Jahre.
Da man hier dieses Motto ernst nimmt, da man seit Anbeginn versucht hat, sowohl ein repräsentatives Bild des Kurzfilmschaffens in aller Welt, zum anderen aber wirkliche Begegnungen zwischen Künstlern aus Ost und West zu vermitteln, kam es zum Beginn der Oberhausener Kurzfilmtage zu einer Art politischen Knalls.
Weil in Oberhausen seit 1956 Filme aus der DDR und anderen osteuropäischen Staaten gezeigt werden, hagelt es Kritik. Der Bundesinnenminister nennt die Kurzfilmtage ein rotes Festival. Die DDR-Beiträge werden von Ost-Berlin nach ideologischen Kriterien ausgewählt. Trotzdem bekommen Filme wie Jürgen Böttchers im Pergamon-Museum im Westen großes Kritikerlob. Filmgeschichte schreiben die Kurzfilmtage 1962, als junge Filmschaffende das Oberhausener Manifest veröffentlichen, den Startschuss für den jungen deutschen Film.
Dass das in Oberhausen war, ist, weil man in Oberhausen zusammenkam, wo die meisten auch mit ihren Filmen zu Gast waren. Die Filme von Kluge, von Edgar Reitz, von den Schamoni-Brüdern, das waren alles Kurzfilme, die liefen in Oberhausen und wurden in Oberhausen diskutiert. Und Oberhausen war ein Multiplikator durch die vielen sympathisierenden Journalisten, die das dann in die Öffentlichkeit getragen haben.
So der emeritierte Medienwissenschaftler und Co-Kurator der Kurzfilmtage Dietrich Leder. Wichtige Impulse in Oberhausen kommen auch aus Osteuropa. Filme von dort beeindrucken einen Fernsehrezensenten 1965 besonders.
Die neuen Kurzspielfilme kommen aus der Wirklichkeitserfahrung des Dokumentaristen, aus der Kenntnis richtiger Menschen und ihrer Verhaltensweisen und aus der Fähigkeit, Leben, wie es wirklich stattfindet, im Film zu rekonstruieren. So gibt der Kurzfilm, gibt das Festival von Oberhausen dem Spielfilm neue Kräfte, die ihn verändern.
Die Kurzfilmtage polarisieren, bekommen aber einen exzellenten Ruf als internationale künstlerische und politische Plattform des Kurzfilms. In den 70er Jahren verliert das Festival allerdings sein Alleinstellungsmerkmal.
Es gab ja auch lange wenig Konkurrenzveranstaltungen. Also je unwichtiger der Film wurde, weil schon lange das Leitmedium Fernsehen war und dann irgendwie das Internet, desto mehr Festivals gab es. Die sprossen überall aus dem Boden.
Immer wieder muss sich das Festival in Oberhausen neu erfinden. Neue Medien finden dadurch hier früher Einzug ins offizielle Programm. So hat man vor 30 Jahren den weltweit ersten Musikvideo-Wettbewerb ins Leben gerufen. Eine Sektion, die trotz des Niedergangs des Musikfernsehens neue Impulse setzt, meint die Kuratorin der Musikvideosektion, Jessica Mannstetten.
Das Musikfernsehen war mal weg und dann war auch das Musikvideo weg. Aber mit Aufkommen von YouTube ist das so wiedergeboren worden, weil man dann nämlich auch keine Konvention mehr zu erfüllen hatte. Und jetzt können die sich natürlich total austoben. Und da sieht man alle Formen, auch dokumentarische Arbeiten.
Künstliche Intelligenz ist ein ganz selbstverständlicher Teil der 70. Kurzfilmtage. So ist die Hälfte der diesjährigen Wettbewerbsmusikvideos mit Hilfe von KI gestaltet. Hier interessiert Mannstetten aber gerade nicht die technische Brillanz von KI.
Sie ist ja auch noch nicht perfekt, weil man so generiert, gerade die Hände, das weiß man ja, dass die Hände so am schwersten darzustellen sind. Und wir haben auch Videos, die genau mit diesem Unperfekten spielen und das auch so genau ausstellen.
Während man sich filmtechnisch in Oberhausen avantgardistisch zeigt, gibt man sich beim großen Schwerpunktthema der Jubiläumsausgabe sehr aktuell. Passend zum Jahr der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen präsentiert das Festival eine Sonderreihe zum Sportfilm. Doch auch das hat seine historischen Wurzeln.
Ein Grund ist, dass die Kurzfilmtage 70 werden und sich ihrer eigenen Geschichte bewusst werden. Und dabei hat man entdeckt, dass es 1968 eine Ausgründung der Kurzfilmtage gab, die sogenannten Sportfilmtage, die dann bis 1977 fünfmal stattfanden.
Im Sportfilmprogramm finden sich Filme wie Flashits von 1975 über ein Sportprojekt in Brooklyn, das afroamerikanischen Mädchen den Ausstieg aus der Armut ermöglichen soll. In der Verknüpfung von eigenwilliger Filmkunst, technischer Entwicklung und Politik präsentieren sich die Kurzfilmtage Oberhausen zum 70. Jubiläum ganz auf der Höhe der Zeit.
Wenige Wochen nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober hatte der Festivalleiter der Kurzfilmtage Oberhausen, Lars-Henrik Gass, sich in einem Facebook-Post zu Wort gemeldet. Er hat darin zu Solidarität mit Israel aufgefordert und dabei auch von Neuköllner Hamas-Freunden und Israel-Hassern gesprochen, gegen die man ein Zeichen setzen müsse. Der Post wurde als pauschale Verunglimpfung kritisiert. Es folgte ein Aufruf zum Boykott des Festivals von internationalen Filmschaffenden. Und verschiedene Filmkünstlerinnen und Filmkünstler haben nun ihre Arbeiten für die Jubiläumsausgabe des Festivals zurückgezogen. Als Reaktion veranstaltet das Festival jetzt am 1. Mai eine Tagung mit dem Titel Sehnsucht nach Widerspruchsfreiheit. Ich konnte diese Woche mit Lars-Henrik Gass sprechen und wollte von ihm wissen, was er sich denn von dieser Tagung im Vorfeld des Festivals erhofft.
Nun, es ist ja nicht unsere Aufgabe, zu geopolitischen Auseinandersetzungen sich zu verhalten. Wir wollten auch nicht eine Tagung zur Frage abhalten, ob nun Boykott Auseinandersetzung im Kulturbereich Sinn ergeben, ein gewissermaßen legitimes Mittel darstellen, um politische Positionen durchzusetzen, darüber wäre vielleicht getrennt zu sprechen, sondern eigentlich interessiert uns eher die Frage, warum gewissermaßen gesellschaftliche Spaltungsprozesse inmitten des Kulturbereichs sich so stark verbreitet haben, so stark in Erscheinung treten, während der Kulturbereich ja eigentlich, so dachten wir zumindest, dazu diente, solche Spaltungsprozesse eher zu vermeiden bzw. abzumildern.
Es ist ja nicht nur Oberhausen, nahezu alle Filmfestivals müssen sich zurzeit die Frage stellen, wie man sich politisch positioniert. Das gilt auch für andere Kulturinstitutionen, nicht wahr? Die Frage, ist man ein Raum für alle Meinungen? Muss man das sein oder muss man das nicht sein? Wie ist dahingehend das Selbstverständnis des Filmfestivals von Oberhausen? Und wie hat sich dieses Selbstverständnis vielleicht in den letzten Monaten geändert?
Das ist eine sehr interessante Frage, die in der Tat nicht nur uns betrifft, sondern, das haben wir ja auch alle verfolgt, beispielsweise die Documenta in Kassel. Die Documenta in Kassel ist ebenso wie die Kurzfilmtage als Festival eine Gründung, kulturpolitisch nach dem Krieg, die reagierte im Grunde auf zwei Weltkriege, auf Faschismus und Nationalsozialismus und ist im Prinzip begründet durch ein, wie soll ich es nennen, universalistisches Verständnis von Kultur und Gesellschaft. Ja, dass also die Kultur durch internationalen Austausch, durch Dialog, durch Adressierung sehr komplexer Fragen und auch durch Entwicklung der Kunst dazu beitragen können, mal ganz schlicht gesprochen, aus uns allen und insbesondere uns Deutschen bessere Menschen zu machen. Dieses Verständnis, wenn Sie diesen Zusatz erlauben, ist auch bei uns begründet in dem Motto Weg zum Nachbarn, dass dieses Festival sich am Anfang in den 50er Jahren mit auf den Weg gab. Die Kurzfilmtage sind ja im Grunde berühmt geworden darüber, dass sie diesen internationalen Austausch zur Zeit des Kalten Kriegs befördert haben, insbesondere mit den sozialistischen Ländern, aber auch den Ländern, die man heute übrigens kurioserweise als globalen Süden bezeichnet.
Und jetzt hinterfragen Sie dieses Selbstverständnis?
Wir erleben im Moment im geisteswissenschaftlichen Bereich, also an Universitäten, aber auch im Kulturbereich und dort insbesondere im Bereich der bildenden Künste, einen sehr starken Konformitätsdruck. Also wenn Sie denken an die Vorkommnisse ganz aktuell, gerade an der Columbia University in den USA, wenn Sie denken an die Vorkommnisse hier in Deutschland im Hamburger Bahnhof, aber an vielen anderen Orten auch. Also es gibt einen Konformitätsdruck, der ausgeht von einer Theoriebildung, die sich in den letzten 50 Jahren in diesem Bereich sehr stark etabliert hat und die ja mit Sicherheit mit sehr begründeten kritischen Position auch an die Frage des Postkolonialismus sich wendet, die allerdings auch dazu geführt hat, dass ja sehr militante, aktionistische Formen der Politisierung von Kunst Einzug halten in den Kulturbereich. Und wir fragen uns ganz ehrlich, ob diese Art der Politisierung der Kunst überhaupt Kunst noch zulässt.
Welchen Einfluss hatte denn der Boykottaufruf gegen das Festival auf diese 70. Ausgabe ganz konkret? Sie haben in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass Sie 20% des Programms verändern mussten. Wie hat sich daraufhin überhaupt die Arbeit am Festival verändert? Gibt es jetzt Perspektiven, die nicht mehr gezeigt werden können?
Es gibt auch hier teilweise etwas bizarre Vorkommnisse, beispielsweise, dass wir Absagen erhalten von Leuten, die uns vorwerfen, bestimmte ja kulturelle, politische Stimmen zum Schweigen bringen zu wollen. Also der Boykott richtet sich eigentlich gegen diese Stimmen selbst, ja, nicht gegen uns, die diese Stimmen eigentlich sehr gerne zeigen und darstellen würden, beziehungsweise zu Gehör bringen möchten. Also ein Beispiel, wir hatten im letzten Jahr noch ein ganzes Programm, das palästinensischen Filmemachern gewidmet war. Und das dürfte ja auch zeigen, dass diese Position hier tatsächlich vorkam. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir im institutionellen Bereich insbesondere von Verleihen Absagen erhalten haben. Da gibt es natürlich auch einen Druck in dieser Szene untereinander. Also wenn ein Verleih teilnimmt, muss er sich ja auch den anderen gegenüber rechtfertigen, beziehungsweise den Filmemachern und Filmemacherinnen gegenüber, die in diesem Verleih sich vertreten fühlen oder faktisch vertreten sind. Und zum anderen gibt es den Bereich der Absagen in den Wettbewerben. Die hielten sich Gott sei Dank doch in geringem Umfang. Und das ist ja mehr oder weniger dann eine handwerkliche Frage. Man besetzt einfach andere Filme nach.
Ja, dann sprechen wir doch mal über das Programm der 70. Ausgabe. Es gibt natürlich so viele Reihen. Konzentrieren wir uns doch zunächst auf den internationalen Wettbewerb, wo natürlich bei so vielen Filmen gibt es nicht ein Thema. Aber mir schien es schon, dass sich das Thema Vergänglichkeit sehr stark durch die Filme und durch das Programm zieht.
Oh, da haben Sie etwas entdeckt, das ich so klar gar nicht hätte benennen können. Aber das ist natürlich auch, wenn Sie die Bemerkung erlauben, Sinn und Zweck eines solchen Wettbewerbs, nämlich nicht einfach Leute in Konkurrenz zu bringen, sondern eher gewissermaßen, ja, wie soll man sagen, ein Gegenwartsgemälde zu bieten. Ja, also wie sieht diese Gesellschaft gerade aus? Wo leben wir gerade? Mit welchen Fragen sind diese Kulturen, ist diese Gesellschaft beschäftigt und dergleichen mehr?
Es ist das 70. Jubiläum und Sie leiten das Festival in Oberhausen schon so lange. Vielleicht blicken wir, nachdem wir ja über die Gegenwart gesprochen haben, in die Zukunft. Was ist die Zukunft? Was ist Ihre Idee für Oberhausen? Wohin sollte sich dieses Festival entwickeln? Was sind so die Perspektiven für die Kurzfilmtage?
Wir alle beobachten ja, dass die Gesellschaft sich in den letzten 20 Jahren mit Aufkommen des Internets, aber auch nach der Pandemie, die ja noch keineswegs aufgearbeitet ist, sich sehr, sehr stark verändert hat. Und das hatte massive Auswirkungen auf das Freizeitverhalten, auf Kino- und Filmrezeption, auf die Arbeitsgesellschaft, ja, auf die Nutzung auch von Innenstadtstrukturen und vieles andere mehr. Und davon sind natürlich auch Filmfestivals betroffen, denn Filmfestivals finden in Kinos statt. Filmfestivals orientieren sich an den Formaten des Kinos. Und ich glaube, hier steht ein, wie soll ich es nennen, ein Transformationsprozess auch von Filmfestivals an, um sozusagen Kinokultur zu behaupten an bestimmten Orten, möglicherweise gar nicht notwendigerweise in Innenstädten, aber letztlich auch, wie soll man sagen, die Kulturtechnik, sich ein Programm anzuschauen. Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich im Internet mir etwas suche oder mit einem Programm konfrontiert werde, der Behauptung, dass Dinge einen gewissen Zusammenhang und eine gewisse Qualität haben. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, für den Film weiter zu opten. Vielleicht nicht notwendigerweise durch Festivals, aber irgendwie muss es passieren.
Lars-Henrik Gast, der Leiter der Kurzfilmtage Oberhausen, über die turbulenten Umstände der 70. Jubiläumsausgabe. Das Festival beginnt am 1. Mai und geht noch bis zum 6. Der rumänische Regisseur Radu Jude ist ein gern gesehener Gast auf allen Filmfestivals und der Berlinale-Gewinner gehört mittlerweile zu den umtriebigsten Regisseuren des ganzen europäischen Kinos. Er macht Spielfilme, Dokumentationen, Essays, Kurzfilme und die produziert er in einem unglaublichen Monatstakt. Zuletzt habe ich ihn vor ein paar Monaten getroffen beim Filmfestival von Locarno und wollte eigentlich über seinen neuen Film sprechen, doch da zog er vor dem Interview das Handy raus und spielte mir erstmal sein TikTok vor.
Do you have TikTok?
It's a lot of things. Like a... You see, you don't see that in a movie, you know? It's a digital dog or something playing a song and then... A pig with a filter. You know, I think we are far behind.
Radu Jude beschäftigt sich zurzeit enorm mit TikTok, weil er als Filmemacher meint, dass er mit dieser Technik nicht konkurrieren kann, dass das Kino mit dieser neuen Welt nicht mithalten kann. Und dieser heitere Pessimismus, so würde ich es beschreiben, gegenüber unserer Gegenwart, der prägt auch seinen neuesten Film. Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt. Ein Titel, der für Jude vor allem das Heitere und Ernste des Plots aufnehmen sollte.
Yes, the title is an aphorism, which I found very good because it's pessimistic and ironical and funny in the same time. I felt it somehow resumes the two directions of the film, which is in the same time serious, but in the same time mocking the seriousness. It's pessimistic in a way, but also, I hope, humorous.
Der Film kommt diese Woche exklusiv heraus auf dem Streamingdienst Mubi.com und dazu gibt es noch eine ganze Reihe an Kurzfilmen von Radu Jude. Und Anke Lewicke kennt sich mit dem ganzen Werk des rumänischen Regisseurs sehr gut aus. Erstmal hallo Anke.
Hallo Patrick.
Blicken wir auf diesen tollen neuen Film. Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt. Ja? Und der Titel verspricht ja wirklich erstmal irgendwie das Ende der Welt, also alles. Und wir haben auch alles. TikTok, die Grenzen der Gig-Economy, die Ausbeutung europäischer Arbeiter, einen kommunistischen Spielfilm und das alles inklusive Nina Hoss als Urenkelin von Johann Wolfgang von Goethe und Uwe Boll ist auch noch dabei. Ja, wie fügt er das alles zusammen, Radu Jude? Wovon will er denn eigentlich erzählen?
Ja, was will er eigentlich erzählen? Das finde ich eine schwierige Frage, weil Radu Jude, der geht doch mit seinen Filmen eher auf Suche, habe ich immer das Gefühl. Und das sind so Expeditionen in der rumänischen Gegenwart und gleichzeitig trifft er immer auf Spuren einer Vergangenheit, die nie verarbeitet wurde. Und hier, der Film ist wie immer eine assoziative Bilderfolge und wir haben zwei Angelas hinterm Steuer. Und zwar nimmt er einen Film von 1981, ein Klassiker des rumänischen Kinos, Angela Moves On, und er wird mittlerweile als feministisches Werk gefeiert, weil es um eine Taxifahrerin geht, also eine Frau in einem Männerberuf. Und dann haben wir Angela Angela heute und dann wird der Film schwarz-weiß und da kann ich dann, was du eben schon meintest, dieses Schwarz-Weiß hat schon was vom Ende der Welt, wie das ist. Also es sind so ganz flüchtige Bilder und diese heutige Angela arbeitet eben für ausländische Produktionsfirmen und sie castet gerade Arbeitsunfälle. Also wir begegnen lauter Menschen, Frauen, Männern in Rollstühlen und sie sollen dann sagen, wie der Arbeitsunfall entstanden ist und dass man die Sicherheitsvorkehrungen einhalten soll. Also das ist die eigentliche Werbung für die Firmen. Aber diese Sicherheitsvorkehrungen gab es eigentlich gar nicht. Und wenn man jetzt gerade Jude über diesen Film reden hört, er bezieht sich ja immer gerne auf Godard, sagt er ja immer wieder, Godard hat gesagt, dass man zu wenig arbeitende Menschen im Kino sieht. Und genau das sehen wir hier. Zwei arbeitende Frauen, wie sie hinterm Steuer sitzen und natürlich durch ihre Gegenwart jeweils fahren. Und wir sehen diese Frauen auch beim Lieben.
Der Film hat natürlich auch etwas Essayistisches, was ja wieder zu Godard führt. Ich hatte auch Radu Jude gefragt, was denn diese Einflüsse sind, die in diesen Film zusammengeführt worden sind. Und Godard war wirklich nur einer von vielen Einflüssen.
I could mention another Polish writer, which is Gombrowicz. I could mention the new Czech wave from the 60s or Vera Kitilova, something like that. But in the same time, I could mention Eisenstein or I could mention Godard or I could mention John Dos Passos books as points of starting for the form of the film.
Also er zählt noch auf die Literatur von John Dos Passos, Gombrowicz, aber auch das formalistische Kino von Eisenstein war wichtig für ihn. Diese Gegenwart, die Radu Jude erzählt, durch diese Angela an ihrem Steuer, sie fährt ja immer durch die Stadt, es ist immer Stau und diese Frau ist doch permanent aggressiv, wütend, hupt, flucht.
Ja, hupt, flucht, es geht um den Verkehr, es geht eben um das Auto, es geht um ein Roadmovie, was eigentlich gar kein Roadmovie ist, weil, wie gesagt, Arbeit, also wir fahren mit ihr durch diese Gegenwart und dieses Aggressive ist schon ziemlich bemerkenswert, aber gleichzeitig bekommen wir ja auch mit, dass sie wohl vielleicht doch studiert hat, weil mit Nina Hoss, wie du eben meintest, Urenkelin von Goethe, sie will dann mit ihr über Dichtung und Wahrheit reden. Aber Nina Hoss Figur sagt dann einfach, ja, als Enkelin liest man das nicht. Ja. Aber sie sagt dann, die letzten Worte waren mehr Licht, aber mein Großvater hat mir gesagt, die letzten Worte von Goethe waren eigentlich mehr nicht. Und damit sind wir ja auch wieder in der Gegenwart. Mehr nicht. Es gibt nichts in Rumänien. Mehr nicht ist nicht zu holen. Also das finde ich schon ganz bemerkenswert, wie er so mit Zitaten spielt. Also auch, wenn dann dieser Werbeclip entsteht vor einer Fabrik, dann redet der Regisseur auf einmal von Lumières und deren ersten Film, Arbeiter verlassen die Fabrik. Und dann geht es auf einmal darum, ja, das ist ein dokumentarischer Film. Aber ist dieser Film nicht vielleicht auch schon Werbung für ihre Fabrik, für ihre guten Arbeitsbedingungen gewesen? Also jedes Zitat wird so in schöner Beiläufigkeit doch eingebettet. Und ich finde, der Film hat auch einen tollen dramaturgischen Kniff, weil sie trifft dann ja auf eine Frau, die ihr erzählt, dass sie Taxifahrerin war. Also diese Geschichte des Klassikers begegnet ihr dann in realer Form. Das ist auch die Taxifahrerin von früher, die ihr begegnet. Und sie erzählt, ich habe jetzt keine Pension. Das Taxifahren hat nichts gebracht. Mein Sohn sitzt im Rollstuhl. Ja, mehr nicht. Also das ist die Gegenwart, in die ihr uns mitnimmt.
Das ist auch alles heiter und chaotisch. Also man lacht ja häufiger über das Chaos. Gleichzeitig, du hast recht, er reflektiert ja auch. Ich habe ja hier mit dem TikTok-O-Ton eingestiegen, weil er das ja wirklich gerne macht, sein TikTok zu zeigen, wenn man ihn zurzeit trifft. Das macht ja die Angela am Steuer ja auch immer. Nicht wahr? Ich glaube, es gibt so Momente, wo sie dann plötzlich mit so einem Alter-Ego-Influencer-Gesicht, mit so einer Glatze, mit so einem Männergesicht ihre TikTok-Reels filmt und da kommt es richtig heftig. Ne? Rassismus, Sexismus, da ist ja alles, was man sich so vorstellt. Was ist das für eine Figur, dieser Bobbitzer?
Es ist eine reale Figur auf alle Fälle, also der dann auch im Gefängnis gelandet ist. Und ich habe mich auch erst schwer damit getan, weil ich gedacht habe, oh, warum wird der Film jetzt auf einmal rassistisch? Dann ist mir klar geworden, der Film wird gar nicht rassistisch. Und dann habe ich mich jetzt dann gefragt, ist das satirisch oder eine Karikatur? Aber ich glaube, es ist eher eine Karikatur von dem, was da ist, eine Überhöhung, eine Übertreibung. Und diese Angela sagt ja auch selbst immer, ich mache das. Und die Leute wissen, dass das eine Überhöhung, eine Übertreibung ist. Und ich finde das schon ganz interessant, weil deshalb sitzen diese Rassismen auch umso mehr, weil sie eigentlich zitiert sind, weil sie kritisch doch letztlich gemein sind. Also ich finde das eine ganz bemerkenswerte Kunstfigur und das sind auch immer ja heftige Einschübe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ein ganz besonderer Regisseur, Radu Jude, sein neuester Film Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt, ist auf Mubi zu sehen ab Freitag mit einer ganzen Reihe an Kurzfilmen. Anke Lewicke sprach mit mir über diesen Film und das Werk des Regisseurs. Danke.
Tschüss, Patrick.
Radu Judes Film, über den wir gerade gesprochen haben, der wurde ja letztes Jahr beim Filmfestival von Locarno mit dem zweitwichtigsten Preis ausgezeichnet. Unter den Gewinnern des Festivals war aber auch eine deutsche Regisseurin, Claudia Rorarius, mit ihrem neuen Spielfilm Touched. Der kommt jetzt nächste Woche in unsere Kinos. Und darin erzählt die Regisseurin von einer sehr seltsamen Liebesbeziehung. Da ist ein querschnittsgelähmter Mann, der seiner schwergewichtigen Krankenschwester immer näher kommt. Die beiden haben Sex, sie ziehen sich an, stoßen sich wieder ab. Es entsteht so ein Tanz von diesen nicht normativen Körpern, voller radikaler Ideen und Bilder.
Wenn ich dich nochmal in seinem Bett erwische, fliegst du raus.
Stop messing with me.
What do you want from me?
You're fucking unbelievable.
Ein Eindruck aus Touched und ich habe mit Regisseurin Claudia Rorarius gesprochen und wollte von ihr wissen, wie sie denn diese radikale Filmkonstellation entwickelt hat.
Also es gab immer die Idee, einen Film zu machen über auch Sexualität und Behinderung. Schon ganz lange. Man muss dazu sagen, ich habe auch meinen allerersten Kurzfilm, als ich noch auf der Filmhochschule war, gedreht. Und da geht es um eine Beziehung zwischen einem blinden Jungen und einem sehenden Mädchen. 10 Minuten Kurzfilm. Und die der Film heißt Seilbahn und die beiden berühren sich dann irgendwann in der Seilbahn. Also man muss sagen, es ist so ein bisschen Vorläufer von Touched, ja, ganz kurz und so. Der hat auch sehr viele Preise gewonnen, der Film damals und 20 Jahre später habe ich sozusagen jetzt diese Geschichte auch ausgebaut. Hinzu kommt, dass ich einen Vater habe, der eine Behinderung hatte. Der hatte eine Krankheit und war dann behindert, seit ich 14 bin. Und ich habe da eben auch viel erlebt und viel gesehen und hatte auch tatsächlich eine sehr schwierige Beziehung mit meinem Vater, weil der eben eigentlich wie Alex sehr verschlossen war, sehr aggressiv, sehr wenig seine Behinderung annehmen konnte und es dementsprechend total schwierig war in der Beziehung mit ihm. Und ich habe so ein bisschen auch diese Maria aus meinen Ängsten und auch den Sachen entwickelt, die mich beschäftigt haben in der Zeit. Jetzt nicht sexueller Natur, muss man ganz klar sagen. Also ich hatte keine sexuelle Beziehung mit meinem Vater, aber ich habe das dann überhöht und habe halt dann das ein bisschen transformiert in eine Liebesgeschichte, damit ich auch noch mehr wagen kann. Also, weil mir wäre das jetzt zu langweilig gewesen, sage ich mal, eine Vater-Tochter-Geschichte zu erzählen. Wäre auch spannend, aber war mir vielleicht zu nah. Und ich wollte das gerne so ein bisschen von meiner persönlichen Geschichte abrücken und habe gesagt, nee, ich erzähle jetzt mal so eine Liebesgeschichte und will mal gucken, was da so passiert.
Das Interessante ist ja, dass Maria wirklich fast sowas hat, die dann so, mit ihr schweben wir auch so in den Film rein. Und trotzdem ist ja Touched ein Film, der auch von Körpern erzählt. Da ist der gelähmte Körper, klar, von Alex, aber da ist auch der Körper von Maria, der jetzt auch nicht der Norm entspricht. Der ist sehr groß, er ist sehr schwer. Und ich dachte mir, dass vielleicht auch so der Gegensatz schwer und leicht eine Rolle spielt, weil das auch eine gewisse Dynamik zwischen diesen beiden Figuren loslöst.
Ja, also bestimmt. Ich meine, es ist auch interessant, wie sich die Maria, das von vornherein war das nicht klar. Also es war nicht klar, wie Maria ist und wie sie aussieht, was sie für einen Körper hat. Also Alex war klarer. Also es war zwar auch am Anfang, als ich das Exposé entwickelt hatte, auch noch nicht ganz klar, welche Behinderung er hat. Also ich habe da lange experimentiert, auch mit verschiedenen Ideen. Aber Maria war eben auch überhaupt nicht klar. Und ich habe dann auch ganz viel mehr angeguckt und recherchiert und so weiter und so fort. Und dann ist mir irgendwann ein Buch in die Hände gefallen von einer amerikanischen Fotografin, die heißt Jen Davis. Das habe ich neulich auch schon mal in einem Interview erwähnt, die ein Buch gemacht hat, das heißt 11 Years. Und darin macht sie Selbstporträts in so Alltagssituationen von sich. Und sie war halt auch sehr fett. Und das hat, also ich habe dieses Buch irgendwie in die Finger bekommen, habe diese Fotos gesehen und in dem Moment hat das wie bei mir so geklickt. Ich weiß gar nicht, in dem Moment, wo ich diese Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, das ist die Maria, nach der ich suche. Ich kann auch nicht mal sagen, warum. Also die hat in dem Buch jetzt auch keine Caretaker-Funktion gehabt oder so. Die war einfach sie selbst und hat sich porträtiert und hatte Sex und hat irgendwie ganz normale Sachen gemacht. Und ja, das hat mich aber total inspiriert und aufgrund dieser Basis habe ich dann eigentlich irgendwie diese Idee entwickelt und habe mir so vorgestellt, ach komm, wenn die Maria jetzt total fett wäre, was ist denn dann? Also wie wäre das jetzt auch mit dem Alex und wie entwickelt sich die Geschichte? Und dann habe ich so ganz langsam angefangen, also mich auch mit dieser ganzen, wie ist das, wenn man fett ist, Thematik zu beschäftigen, auch mit diesem ganzen Thema von Fettphobia. Also dann natürlich nochmal durch die Hauptdarstellerin, die mir da auch nochmal weitergeholfen hat, weil sie ja selber Erfahrungen hat. Und generell hat mich das Thema dann total interessiert und ich habe dann so in beide Richtungen recherchiert. Also halt quasi Maria, ne, in der Welt eines fetten Menschen, was erlebt man? Und dann eben auf der anderen Seite Alex in der Welt eines behinderten Menschen, was erlebt man da? Und habe versucht, das gemeinsam dann zusammenzubringen zu so einem Tanz eigentlich.
Tanz ist ein gutes Stichwort, denn ich glaube, wir sollten über die Dynamik zwischen den beiden sprechen. Das ist ja irgendwie, da ist eine Pflegerin und einer, der gepflegt wird. Die beiden haben Sex, die nähern sich an. Das sind, wir haben schon gesagt, das sind Extreme, wenn es um Körperwelten geht, in dem Fall, die der Film zusammenbringt. Aber kann ich denn danach fragen, was die beiden wirklich zueinander treibt? Ist das eine Sehnsucht nach Halt? Ist das ein Traum von der Berührung, deshalb vielleicht touched? Wie kann man diese Dynamik zwischen Alex und Maria beschreiben, die letztendlich der Film dann auch ausweitet?
Ja, ich glaube, der Titel ist da schon Programm. Also es ging mir ja um alle möglichen Formen von Berührung, natürlich auf verschiedenen Ebenen. Na, einmal auf der, sage ich, pflegerischen Ebene, dann natürlich auf der sexuellen Ebene und auch auf der emotionalen Ebene. Deswegen heißt der Film ja auch Touched. Und ich gehe einfach grundsätzlich davon aus, vielleicht, dass jeder Mensch irgendwie berührt werden will. Also auf einer oder mehrerer dieser Ebenen. Und das war mein Auslöser, dass ich eben das erforschen wollte. Also es ist so ein bisschen wie ein Forschungsprojekt. Und ich habe dann eben auch ganz viel Sachen mir angeguckt. Also habe auch mit Leuten gearbeitet, die eine Behinderung haben oder habe eben mit Schauspielern Szenen nachgestellt, um irgendwas über diese Berührungen rauszufinden. Habe aber ganz viel auch Weiterbildung gemacht in andere Richtungen. Also gerade dieses Thema Tanz war mir super wichtig. Also ich habe tatsächlich auch mit einem Tanzchoreografen gearbeitet in der Vorbereitung vom Pina Bausch Ensemble. Und der hat, also mit dem habe ich sehr lange tatsächlich an dem Film gearbeitet. Und er hat auch die Schauspieler vorbereitet auf diese Rollen. Also vor allem die Isolde. Und wir haben dann gemeinsam mit einem Bekannten, der eben auch eine Behinderung hat, haben wir diese ganzen Szenen nachgestellt und haben uns da Gedanken drüber gemacht, weil ich das Ganze eben auch eher wie so einen Tanz gesehen habe. Also dieses Heben, Senken. Es ist für mich irgendwie wie so eine Art auch Tanzperformance, ja, und diese Körper, die miteinander kooperieren. Und ich habe das dann über Monate eigentlich in Proben mit Isolde, auch die war sehr lange schon in dem Projekt, haben wir Proben gemacht und so weiter. Und ich habe das dann immer mitgefilmt und habe dann immer wieder Sachen angepasst und verändert. Und wir sind da so sehr präzise vorgegangen, auch bei der ganzen visuellen Entwicklung.
Touched von Claudia Rorarius ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Und noch einen Film habe ich für Sie. Noch eine gesellschaftlich relevante Geschichte, denn die Folgen der NSU-Morde haben ja jenseits vieler auch beachtlicher Dokumentarfilme noch keinen Eingang in den deutschen Spielfilm gefunden. Also Fatih Akins aus dem Nichts ist da so eine berühmte Ausnahme. Der neue Spielfilm Was von der Liebe bleibt probiert das jetzt zu ändern.
Hat deine Freundin dich sitzen lassen?
Ist mit deinem Freund abgehauen. Ich will jetzt so haben.
Bist nicht mein Typ.
Bist ganz schön eingebildet. Bin hier geboren, hier werde ich sterben.
Aber trotzdem bleibst du Kanake.
Ich bin ein Kanake!
Sie spinnt!
Da findet sich ein Paar, Yasemin und Ilyas. Sie lieben sich, sie heiraten. Er Berliner, sie nicht. Er Türke, sie Kurdin. Das alles spielt aber noch keine Rolle, bis Yasemin eines Tages bei einem Anschlag getötet wird. Und Ilyas wird von der Polizei besucht und plötzlich mit sehr vielen rassistischen Stereotypen konfrontiert. Regisseur Kanwal Sethi verarbeitet hier seine Recherchen zu den NSU-Morden und meint, dass die Liebe in diesem konkreten Fall sehr politisch ist.
Was macht die Liebe politisch? Ich denke, wenn einer von den Liebenden von Rechtsterroristen getötet wird und die zweite Person selbst in Visier der Polizei gerät, den systemischen Rassismus selbst erfahren muss, dann ist diese Liebesbeziehung, die ja eigentlich über den Tod hinausgeht, politisch.
Der Ursprung Ihres Films war Ihre Beschäftigung mit den NSU-Morden. Wie fließt dann die Beschäftigung mit einem so konkreten Fall in einen Spielfilm? Weil das hätte ja durchaus auch ein Dokumentarfilm sein können.
Ja, der Ursprung der Idee ist, ich habe einige Gedichte in einer Lesung gehört und diese Gedichte waren aus der Perspektive der NSU-Opferfamilien geschrieben und das hat mich sehr berührt. Bis dahin hatte ich nur mich hauptsächlich intellektuell mit dem Thema beschäftigt und das war das erste Mal, wo das emotional so nah rankam. Und da fiel die Entscheidung, den Film eine Geschichte zu entwickeln und relativ schnell habe ich aber diese Idee verworfen, weil ich keine Lust mehr hatte, einen Opferfilm zu erzählen, einen Themenfilm zu erzählen und auch nicht einen Film, wo Menschen mit Migrationsbiografie immer wieder als Opfer dargestellt werden. Und dann nach 2 Jahren war klar, dass ich eine Liebesgeschichte erzählen will, weil mir auch klar wurde, was diese 10 Jahre mit NSU-Opferfamilien gemacht haben und auch viel mit vielen anderen, wie sehr die Liebe gezerrt wurde, wie sehr sie in ihren eigenen Biografien, eigenen Männern und Frauen gezweifelt haben. Und das hat mich dann sehr fasziniert und interessiert, diesen Liebesbeziehung, die ja auch sie mit ihren Familien und auch ihr Geliebten gehabt haben, da zu forschen und da eine Geschichte zu entwickeln.
Und daraus sind diese 2 Hauptfiguren entstanden, Ilias und Yasemin. Wenn die sich kennenlernen, zumindest in einer Szene des Films, merkt man, eigentlich passen sie ja so richtig nicht zusammen. Er Berliner, sie nicht. Das ist schon so ein bisschen Konfliktpotenzial, oder?
Ja, ich denke, es wird ja gesagt, dass jede Liebesbeziehung entscheidet sich eigentlich in den ersten Tagen, wie sie lebenlang sein wird. Und ich denke, für mich war klar, dass zu jeder Liebesbeziehung gehören Zweifeln dazu. Das ist ein wesentlicher Teil einer Liebesbeziehung, egal ob Mann, Frau oder Geschwister oder whatever. Und deswegen, auch wenn sie so unterschiedlich sind, sind sie auch in ihrer Unterschiedlichkeit zusammen stark und das ist auch, was sie jahrelang in irgendeiner Form zusammenhält.
Er ist Türke, sie ist Kurdin. Da ist ja auch immer noch eine Geschichte mit dabei, die Herkunft. Und könnte man sagen, dass Ilias und Yasemin ihre Herkunft vielleicht auf die leichte Schulter nehmen?
Jein, ich habe diesen Aspekt der Geschichte nicht weiter verfolgt, weil es war sehr wichtig, das Selbstverständnis von Ilias, weil er ist ein Berliner. Ist ihm selbst egal, ob er eine türkische Herkunft hat oder nicht. Er ist in 3. Generation ein Deutscher. Und auch wenn sie, die Yasemin, eine Deutsch-Kurdin ist, sie hat einen anderen Ansatz. Sie begreift politisch, auch wenn sie eine Deutsche ist, wird immer wieder als ein Fremder gesehen. Und das ist eigentlich ein Konfliktpotenzial, was sie haben, ja. Und dass das ein deutscher und kurdischer Background auch bei denen eine Rolle spielt, das spielt eher im Alltag eine Rolle. Und genau, und das ist ja auch eine der Kernfäden des Films, dass Ilias auch begreifen muss, was Yasemin relativ am Anfang schon wusste, dass trotz alledem immer wieder als Fremde gesehen und gelesen werden.
Genau, damit wird er konfrontiert, als sie erschossen wird. Und die Polizei beginnt zu ermitteln. Und das ist ja die Polizei, die ihn letztendlich dazu zwingt, sich damit zu beschäftigen, auch wenn er das ja eigentlich gar nicht möchte. Dann heißt es, war es ein Community-Mord, Ehrenmord, da werden ja die absurdesten Theorien bekannt gegeben. Sie bleiben aber immer bei Ilias, nicht wahr? Also da ist wenig Presse, Anwälte, wie man das vielleicht auch so Filmen kennt. Also die Welt da draußen, die diesen Fall ja sicherlich wahrnimmt, die wird ausgeschlossen. Wieso? Was macht das mit dem Film?
Also mir war wichtig, bei das Erleben des Figurs zu bleiben irgendwie. Ich denke, wenn solche Fälle passieren, beschäftigen wir als Zuschauer oder Leser automatisch mit den Dingen. Und das ist eine intellektuelle Beschäftigung. Und das ist ja, was ich auch selbst in den NSU-Fällen 3 Jahre lang gemacht habe, bis ich persönlich auf emotionaler Ebene was erleben durfte. Und ich denke, deswegen war eine wichtige Entscheidung, das alles andere wegzulassen und nur beim Ilias zu bleiben.
Dadurch wirkt er auch so alleine und einsam. Also er hat ja wenig Hilfe, bis auf die Tochter, aber auch da beginnt ja eine Art von Entfremdung, nicht wahr? Das ist ja plötzlich irgendwann im Film eine unfassbar einsame Figur, die nicht versteht, ein bisschen fast wie bei Kafka, der nicht versteht, was mit ihm passiert überhaupt.
Also ja, danke. Es ist genau, das war das Anliegen des Films, was das mit einer Person machen kann, was eine, wenn wir das konkret hier benennen, systemischer Rassismus, dieser Gift mit der Familie, jetzt Tochter, Vater, Ilias, Yasemin und aber auch was mit dem einen Person Ilias machen kann, wie einsam der wird und wie sehr er an seine Frau, an seine Tochter und an sich selbst zweifelt.
Ich hatte auch das Gefühl, dass er sich am Anfang vielleicht nicht traut, das als Rassismus wahrzunehmen, nicht wahr? Weil die Polizei kommt ja mit den abstrusesten, stereotypisierten, rassistischen Vorurteilen auf ihn zu. Also ist es auch ein Weg, ein Prozess für so eine Figur wie Ilias zu begreifen, das ist Rassismus, weil er ihn nie wahrgenommen hat oder nie wahrnehmen wollte?
Er wollte es nicht wahrnehmen. Das ist das eine, aber gleichzeitig ist es auch so, dass es auch nicht so einfach ist. Ich habe selbst vor 10 Jahren einen Prozess durchgeführt, wo es um Racial Profiling ging. Aber es hat 5 Jahre lang gedauert, bis ich diesen Prozess durchführen könnte. Und ich denke, das ist für den Film halt ein wichtiger Prozess, dass er erkennt, dass er immer ein Fremder gelesen und gesehen wird. Und dann kann er agieren, wenn er gar nicht dazu bereit ist, das einzugestehen, die Realität, auch wenn es tragisch ist, ja. Weil sein Selbstverständnis, dass ein Berliner ist, ist ja eigentlich richtig, ja. Also er hat ja nichts mit der Türkei zu tun, er kann die Sprache nicht, er hat gar keinen Bezug zu dem Land, ja, ist einfach ein deutscher Berliner, ja. Aber die Realität zu begreifen, die zu verstehen, das ist der erste Schritt. Nur dann kann man weitergehen. Und ich denke, davon handelt auch der Film, dass es eine Reise ist, wo er das für sich begreift.
Ich hatte auch das Gefühl, dass das Deutschlandbild oder Berlinbild, das ich glaube, das ist ja austauschbar, dass der Film transportiert, schon sehr bitter ist. Da ist auch schon viel Enttäuschung. Kommt das daher, dass Sie sich eben so stark auch damit auseinandergesetzt haben, dass man enttäuscht ist von dem systemischen Rassismus, der dann eben auch in der Polizei ist, und die NSU-Morde haben das ja letztendlich aufgedeckt, dass da ein Riesenproblem in der Gesellschaft ist, über das vielleicht immer noch nicht so sehr gesprochen wird, wie eigentlich gesprochen werden müsste?
Also bitter würde ich auf keinen Fall nennen. Es sind Erkenntnisse, die sind sehr wichtig in einer Gesellschaft, für die Weiterentwicklung einer Gesellschaft oder des Zusammenseins. Wir sehen, dass in Staaten, Kanada und manchen anderen Ländern ist das Thema schon viel weit fortgeschritten. Auch wenn dort immer noch große Probleme gibt. Aber das kann ein Joe Biden in seiner Eröffnungsrede sagen, wir haben 3 große Probleme. Eine ist Umwelt und ein zweiter Struktur und dann systemischer Rassismus. Also 3. Ich denke, davon sind wir in Deutschland Lichtmeilen entfernt, dass ein Bundeskanzler in seiner Eröffnungsrede so ein Problem benennen kann. Gleichzeitig mussten wir auch sehen, dass wir auch viel weitergekommen sind. Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hatten wir darüber nicht gesprochen. Und heute können wir darüber sprechen. Es gibt Filme darüber, es gibt Bücher. Und ich denke, ich bin eher ein Mensch, der auch Hoffnung als einen wichtigen Wert sieht. Und ich denke, deswegen auf keinen Fall bitter. Wir sind Lichtmeilen entfernt von vielen Dingen, aber wir sind auch ein Stück weitergekommen.
Regisseur Kanwal Sethi über seinen Spielfilm Was von der Liebe bleibt, zu sehen ab dem 2. Mai in den deutschen Kinos. Und damit geht das Filmmagazin Vollbild im Deutschlandfunk Kultur zu Ende. Nächste Woche eine Sondersendung zur Verleihung des Deutschen Filmpreises. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.